Herr Jesus, wir bitten dich, dass du in unsere Mitte seist. Nehme unsere Herzen und Sinne nun gefangen. Rede zu uns. Wir möchten zu deinen Füßen sitzen. Alles andere hat gar keinen Wert. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wir wissen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jeglichem Wort, das aus deinem Munde geht. Schenke uns dieses Lebensbrot, das zum ewigen Leben dient. Amen. Unser Text für den heutigen Abend, unseren Text finden wir im Alten Testament, in dem Propheten Hesekiel. Kapitel 3. Aber die Übersetzer sagen uns, dass das zweite Kapitel eng mit dem dritten Kapitel verbunden ist. So möchte ich dann schon im zweiten Kapitel vom 8. Vers beginnen. Aber du Menschenkind, höre du, was ich dir sage. Sei nicht ungehorsam, wie das ungehorsame Haus ist. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgereckt. Die hatte einen zusammengelegten Brief. Den breitete sie aus vor mir, und er war beschrieben auswendig und inwendig und stand darin geschrieben, Klage, Ach und Wehe. Und es sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was vor dir ist, iss diesen Brief und gehe hin und predige dem Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir den Brief zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diesen Brief, den ich dir gebe, in deinen Leib essen und deinen Bauch damit füllen. Da aß ich ihn und er war in meinem Munde so süß wie Honig. Soweit. Wenn man dieses liest, wie man eine Zeitung liest, dann sagt man, ja, das hat aber gar keine Bedeutung. Was bedeutet dies? Der soll einen Brief essen. Das ist schauderhaft. Die Kommunisten in Mosambik zwingen die Christen, ihre Bibeln zu essen. Die müssen die Bibel nehmen und die Bibel essen, kauen und herunterschlucken. Die Christen sagen, nein, das ist Gottes Wort. Wir sind nicht dazu bereit. Das kann den Tod kosten. Oder sie reißen die Bibel von den Christen und verbrennen die. Hier sagt Gott zu dem Propheten Hesekiel, tue deinen Mund auf und iss. Und wenn du gegessen hast, dann gehe zu den anderen, zu dem Haus Israel und predige ihnen, was ich dir sage oder gesagt habe. Dieses ist nun ein geistliches Gesetz Gottes. Für uns. Wir predigen an den Menschen so gern. Wir sagen ihnen, was sie tun sollen. Aber sehen Sie, wo Gott beginnt. Gott sagt zu seinem Propheten, du Menschenkind, iss, was vor dir ist. Iss diesen Brief und gehe hin und predige dem Hause Israel. In anderen Übersetzungen, in anderen Sprachen, da heißt es, iss diesen Brief, den ich dir gebe, und danach, und dann, wenn du ihn gegessen hast, gehe hin und predige dem Hause Israel, dem Hause Israels. Ich sage, das ist ein geistliches Gesetz. Wir können nicht den Brief nehmen, wir können nicht das geschriebene Wort nehmen, wir können nicht das Wort Gottes nehmen und anderen predigen, vor dem wir diesem Wort gehorsam sind. Und da heißt es, isst du zuerst. Wenn du gegessen hast, dann predige den anderen. Ich sage wiederum zum Dritten, dieses ist ein geistliches Gesetz. Es hat gar keinen Sinn und gar keinen Verstand, wenn wir das Wort Gottes nehmen und es den anderen predigen, vor dem wir selber dieses Wort aufgenommen haben, zu uns genommen haben und, wie unser Text sagt, fülle deinen Bauch mit dem. Das ist, was Gott von uns erwartet. Aber so gern nehmen wir das Wort und reichen es jemand anderem und sagen, du, das musst du tun. Und der Herr sagt, vor dem du zu anderen gehst und ihnen predigst, isst du den Brief. Nehme du das auf. Manche predige und verkündige des Evangeliums, verkündigen das Wort Gottes um vergeblich, weil sie selber den Brief nicht, wie unser Text sagt, gegessen haben. Manche Eltern reden zu den Kindern und sagen den Kindern so vielerlei und keine Frucht. Warum nicht? Weil die Eltern das nicht selbst aufgenommen haben. Das ist eine gefährliche Sache. Es hat keinen Sinn, dass ich dem anderen etwas darreiche, was ich nicht selbst aufgenommen habe. Und der Herr sagt, iss und fülle deinen Bauch damit. Er sagt nicht, nähe ein Kleid damit und ziehe das an. So wie bei manchen Christen das so ist. Da haben wir den Schein. Da haben wir das christliche Gewand. Genau so, wie Lenin das sagte. Er sagt, nimm die Lüge und tut ein christliches Gewand darüber. Wir brauchen nur den Namen Jesu oder ein Gebet oder ein Wort und dann ist die Welt damit zufrieden. Es soll nicht etwas Äußerliches sein. Manche sind so fromm, haben das christliche Gewand, haben den Schmuck, schmücken sich damit. Nein, wir sollen unseren Mund öffnen und den Brief essen, aufnehmen und unseren Bauch damit füllen. Das ist ein Geheimnis. Nimm diesen Brief. Und iss ihn. Welch ein seltsames Wort. Da hätten wir auch gesagt, nein, Herr, das kann man nicht essen. Unmöglich. Du kannst doch nicht von mir so etwas erwarten. Sagt, du sollst zu den Kindern, zu dem Haus Israel gehen, ihnen predigen. Aber vor dem du zu ihnen gehst, sollst du dieses essen. Und deinen Bauch damit füllen. In anderen Worten, sollte er das Wort Gottes, die Botschaft aufnehmen, in sich wirken lassen. Das, was wir essen, das geht uns ins Blut. Das schmieren wir nicht in unser Gesicht und waschen das wieder ab, sondern das geht uns ins Blut. Vor einiger Zeit waren da zwei Mitarbeiterinnen in Südafrika, die haben Pilze gegessen, die giftig waren. Und die waren todeskrank. Tagelang waren die, schwebten die zwischen Leben und Tod. dass man sich fürchtete, befürchtete, dass sie sterben. Das, was wir essen, das nehmen wir auf. Das geht uns ins Blut. Das tut etwas. Es kann uns töten und kann Leben bringen. Und Gott sagt diesem Propheten, du sollst zu den Menschen gehen, aber vor denen du zu ihnen gehst, isst du diesen Brief. Nehme du dieses auf. Ich sage, das ist das Geheimnis. Ein Geheimnis. Wenn sie möchten, dass ihr Predigen, ihr Reden Frucht bringt, wird das nur geschehen, wenn sie das Wort, das sie weitergeben, erst an sich wirken lassen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie nichts anderes als ein Pharisäer und Schriftgelehrter und Sadduzäer. Alles ist Heuchelei und frommen Schein. Wir haben gestern Abend davon geredet. Der Herr sagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Was sollen wir sie lehren? Das, was er uns gelehrt hat. Wir können nicht zu anderen reden, vor dem wir Gott die Gelegenheit gegeben haben und geschenkt haben, dass er zu uns redet. Wir sollen nicht erwarten, dass Gott an der Welt arbeiten wird und etwas schaffen wird unter den Heiden, vor dem etwas geschehen ist in unserem eigenen Leben. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich dies tief hineinschreiben kann in ihr Herz und in ihren Sinn, dass sie das begreifen. Sie werden keine göttliche Autorität haben. Und ihr Wort wird kein neues Leben schaffen, es sei denn, dass das Wort, das sie reden, erst etwas geschaffen hat in ihrem eigenen Leben. Vielleicht sind sie nicht Prediger, sind sie nicht Pfarrer, vielleicht sind sie Geschäftsmann, vielleicht sind sie im Büro, vielleicht sind sie Lehrer, vielleicht sind sie Vater, vielleicht sind sie Mutter. Und wenn sie zu ihrem eigenen Hause gehen und zu ihren Kindern reden, dann sorgen Sie, dass Sie nicht zu den Kindern reden und mit den Kindern reden und ihnen etwas sagen, vor dem das, was Sie sagen, etwas in Ihrem eigenen Leben geschafft hat. Sehen Sie? Ich sage, das ist ein Geheimnis. Immer wieder erlebt man das im Reiche Gottes. Eine Frau kam und klagte ihr Leid. Sie sagt, ich habe einen Mann, der ist mir untreu. Der lebt mit einer anderen Frau in Durban. Er kommt nicht mehr nach Haus. Er hat schon 4 Kinder von der anderen Frau. Er hat mich verlassen. Ich habe mein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt. Hat mir gesagt, er wird mir treu sein. Am Anfang habe ich es nicht gewusst, hat es heimlich gemacht, aber jetzt lebt er mit ihr. Und Sie wissen, was das für das Herz einer Frau bedeutet. So etwas. Und als sie ihr Herz ausschüttete, konnte ich nichts anderes ihr sagen, als liebe Frau, vergessen Sie Ihren Mann, und die Untreue ihres Mannes, sie sagen mir von den Sünden ihres Mannes, fegen sie erst mal vor ihrer eigenen Tür. Wie sieht es bei ihnen aus? Ja, ich war noch nicht untreu. Ich habe mit keinem Mann gehurt. Na gut, sehr gut, dass sie das nicht getan haben. Aber wie ist die Treue zu dem lieben Gott? Wie ist die Treue zu dem Herrn Jesus? Seine kleinere Sünde, dem Mann untreu zu sein, als dem Herrn Jesus untreu zu sein. Oder dem lieben Gott untreu zu sein. Das steht an erster Stelle. Als David gesündigt hat, da sagt der Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Das geht tief, wenn man erkennt, dass die Sünde eine Sünde gegen Gott ist. dann bekennt der Mensch die Sünde und geht nicht gleich wieder wie der Hund zurück zu seinem Kot, das er gebrochen hat, sondern bekehrt sich von seinen Sünden. Darf ich es gefallen? Einmal, nicht das zweite Mal. Er ist nicht wieder zurückgegangen in die Sünde. Gott hat etwas in ihm geschafft. Er kannte, ich habe gegen Gott gesündigt. Dass Gott in unserem Herzen wirkt. Wir können nicht segensreich sein in unserem Leben. Wir können nicht viel Frucht bringen in unserem Dienst, sei es Verkündigungsdienst oder was. Wir können der Welt nicht die Botschaft bringen, vor dem wir gesagt haben, Herr, rede zu mir, rede zu uns. Und es beginnt immer bei uns, nicht bei dem Nächsten. Nach kurzer Zeit erfasste die Frau, worum es ging, sagten, vergesse den Mann. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sagt, ich bin auch eine Sünderin. Da ist Bitterkeit in meinem Herzen. Groll in meinem Herzen. Ich kann meinen Mann das nicht vergeben. Gut, dann kommen Sie nicht in den Himmel, sondern werden in die Hölle kommen mit Ihrem Mann. Denn Gott vergibt uns so, wie wir vergeben. Haben Sie schon mal das Vaterunser gebeten? Da haben Sie sich einen Strick um den Hals gemacht. Besser wäre es, wenn sie es nie getan hätten. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigen. Gott wird ihnen vergeben, so wie sie ihren Mann vergeben. Es war an einem Dienstag oder Mittwoch. Ich denke, es war am Dienstag. 2 Uhr. Nachmittags. Da beugte diese Frau sich. Sie sagte, aber es ist so schwer. So schwer. Denn es ist mein Mann, der schuld ist. Aber als der Geist Gottes wirkte in ihrem Herzen, erkannte sie ihre Sünde. Und da schwieg sie vom Mann. Da weinte sie und beugte ihre Knie und sagte, Herr, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, sei mir barmherzig. Sie ging nach Haus. Vorm Wochenende, da kam der Mann und sagte, liebe Frau, was ist geschehen? Bist du eine Christin geworden? Hast du ein Erlebnis mit dem lebendigen Gott gehabt? Sie konnte es ihm ja nicht sagen. Die Zulu-Frau hat kein Recht, eine Christin zu werden, ohne die Erlaubnis des Mannes. Dann bekommt sie einen Knüppel auf den Kopf. Die Zulu-Frauen sind nicht so frei wie die europäischen Frauen. Nein. Die europäischen Frauen, manche europäische Frauen können die Hosen anziehen und haben das Sagen im Haus. Bei den Zulus ist das nicht so. Die bekommt einen Knüppel auf den Kopf, wenn sie etwas sagen. Die sind einfach so. Die sind noch nicht so zivilisiert wie der Westen. Denn muss die Frau das verheimlichen. Die darf es ihm nicht sagen. Und sie wich aus. Er sagt, nein, sag mir. Schließlich sagte sie, ja, ich habe mich zu Gott gewandt. Da sagte, nun weiß ich warum. Er sagt, ich hatte geschwört, ich werde nie wieder meinen Fuß auf diesen Hof setzen. Ich werde nie wieder zurückkommen. Aber vom Dienstagnachmittag, 2 Uhr, ist das stets und ständig ein Drängen in meinem Herzen. Und eine Stimme, die sagt, geh nach Haus. Nach Hause. Und ich konnte es nicht länger aushalten. Darum bin ich jetzt hier. Das war am Freitagabend. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. In den Bus nach Haus. Und er sagte, liebe Frau, kannst du mir verzeihen? wirst du mir bitte vergeben, dass ich dich so im Stich gelassen habe und dir untreu gewesen bin. Sie sagte gerne, denn Gott hatte ja schon in ihrem Herzen gewirkt. Sie hatte ja das Wort gegessen. Sie hatte ja ihren Bauch damit gefüllt. Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, wenn ich das so ausdrücke, wie unser Text das sagt. Sie betete mit dem Mann und der Mann betete mit der Frau. Dann ging er zurück nach Durban. Nach ganz kurzer Zeit, da starb plötzlich die Frau in Durban. Da kam er zu Hause an mit den 4 Kindern und sagte, liebe Frau, dies sind die Kinder, die ich dort bekommen habe in Durban, als ich dir untreu war. Bist du bereit, diese Kinder aufzunehmen? Sie sagte, es ist mir das größte Vorrecht, dass ich diese Kinder aufziehe in der Furcht Gottes und dass ich sie vom Herrn Jesus lehre. Und da war die Ehe enger verbunden, als sie je zuvor war. Gott hatte alles neu geschafft. Sehen Sie, wie das wirkt? Sehen Sie, wo das beginnt? Gott sagt, beginne du damit. Ich habe schon manche europäische Jugendlichen gesehen, die gesagt haben, wenn unsere Eltern in den Himmel kommen, dann wollen wir nicht hinein. Ich kann es nicht einmal sagen im Ton, wie Sie das gesagt haben. Dass Sie sagen, wenn mein Vater und meine Mutter in den Himmel kommen, dann ist das der Ort, wo ich nicht hin will. Dann gehe ich lieber zur Hölle. Haben die Eltern nie mit Ihnen geredet? Ganz gewiss. Die reden ernstlich mit Ihnen. Aber die sagen, unsere Eltern sind Heuchler, sind Pharisäer. Was mein Vater mir sagt und was er selber tut, sind zwei verschiedene Sachen. Und sie nehmen es nicht an. Sie nehmen es nicht auf. Ich sage nicht, dass sie so sind. Aber was ich sage, ist dieses, lasst uns auch den Brief nehmen und ihn essen. Ein jeder unter uns heute Abend. Es gibt keine Erweckung in der Welt, die nicht so begonnen hat. Er sagt, vordem du zum Hause Israel gehst, isst du den Brief. Und dann sagt der Prophet uns im 9. Vers des 2. Kapitels, eine Hand hat sich gegen mich ausgereckt. Und den zusammengelegten Brief ausgebreitet. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Die Hand, die ihm diesen Brief reichte, der zusammengelegt war, den konnte man nicht lesen. Man wusste nicht, was drinnen geschrieben war. Die Hand, die ihm diesen Brief reichte, breitete den Brief aus. Da denken wir an die beiden Emmaus-Jünger. Ich las die Geschichte Jesu nach seiner Auferstehung. Ist doch wunderbar. Es ist nicht zu fassen. Als der Herr Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern ging, er sagte, worüber redet ihr? Sie sagten, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiß, was geschehen ist, dass sie Jesus von Nazareth, der mächtig war im Wort und Werk, der ein Prophet Gottes war, dass die Schriftgelehrten und Hohenpriester den gekreuzigt haben. Und dann nahm er das Wort und legte es ihnen aus. Dann öffnete er ihnen die Schrift. Er nahm diesen geschlossenen Brief, breitete ihn aus und sagte ihnen, was das bedeutete. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott selbst uns das Wort aufdeckt das Wort öffnet und sagt, was es bedeutet. Und der Geist Gottes uns die Schrift auslegt. Und der Prophet sagt, in diesem Brief war Klage, war von Klage geschrieben, vom Ach und vom Wehe. Aber als er diesen Brief las, nicht nur las, als er ihn aß, als er diesen Brief aufnahm, da war dieser Brief so süß wie Honig. Kann eine Klage, kann ein Wehe, kann ein Ach süß sein wie Honig? Es geben Menschen, die sagen, ach, immer von der Buße, immer die Rede von der Sünde, immer wieder von Bekehrung. Ach nein, immer vom Gericht, vom Zorn Gottes, vom Wehe. Nein, ich war in Frankreich, ein Bruder hier, Benny Jekle, der zugegen war. Als ich dort in eine Kirche sprach und ein Theologe aufstand und sagte, höre auf, von der Gerechtigkeit Gottes zu reden. Das wollen wir nicht hören. Wir wollen von der Liebe Gottes hören. Das waren die Roten. Das sind die Sozialen und die Kommunisten. Die sagen, nein, nicht vom Ach, nicht von der Klage, nicht vom Wehe. Rede zu uns von der Liebe, von dem Schönen. Dadurch wird der Mensch ja bedrückt. Durch Buße wird keine bedrückt. Durch Sündenerkenntnis wird keine bedrückt. Das bringt Leben. Das bringt Vergebung. Das bringt Umkehr. Aber das ist dem natürlichen Mensch eine Torheit. Aber der dem Wort Gottes gehorsam ist, der sagt, es gibt nichts in der Welt so süß wie die Buße. Wie wahre Reue und Buße. Es gibt nichts so gut wie der Zorn Gottes über alles Gott und göttliche Wesen. Darum haben wir uns bekehrt. So süß wie Honig, das Ach, das Wehe, war so süß wie Honig. Er war gehorsam. Er hat den Brief genommen, nicht in seine Tasche gesteckt, nicht in einen Briefumschlag, sondern als die Hand Gottes ihm diesen Brief ausbreitete, dann nahm er den Brief und aß ihn. Er war gehorsam. Plötzlich wurde der Brief wie Honig. Das kennt jeder Christ, der ein wahrer Christ ist. Das habe ich erlebt nach meiner Bekehrung. Ich war kein Bücherwurm. In der Schule war es qualvoll für mich, Bücher zu lesen. Die hatte ich nicht gern. Aber als ich mich bekehrte und als ich den Herrn Jesus aufnahm und sein Wort, da war dieses Wort, die Bibel, süßer als Honig. Ich habe ein Kapitel nach dem anderen auswendig gelernt. Johannes 15, Johannes 14, Johannes 16, Johannes 17 und viele andere Kapitel in der Bibel. Da war kein Buch so wunderbar wie die Bibel. Die Verheißungen Gottes, die klingen jetzt noch in meinem Herzen. Gibt es ein süßeres Buch als die Bibel? Denken Sie nur an die Verheißungen Gottes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ich kann das heute nicht verstehen, wenn ein Mensch sagt, er kann die Bibel nicht begreifen. Er versteht nichts. Dieses Wort muss ein geschlossenes Buch sein, wie ein geschlossener Brief für den Menschen. Aber wenn die ausgestreckte Hand Gottes den Brief öffnet, und wenn es auch ein Klagelied ist, und wenn es ein Ach ist, und wenn es eine Drohung ist, ein Wehe, wenn wir das aufnehmen, ist es süßer als Honig. Es gibt nichts in dieser Welt so süß wie das. Dann kann man verstehen, als der Herr Jesus mit den zwei Jüngern, nachdem er das Brot gebrochen hatte und verschwand, da sagte einem den anderen im Lukas 24, 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete. Hat Gott Ihnen schon mal die Schrift geöffnet? Haben Sie das schon mal erlebt? Die Bibel, die Schrift ist nicht nur für Pfarrer und Prediger, es ist für einen jeden Christen. Sie sind arm und elendig und jämmerlich, wenn das Wort Gottes nicht ihr täglich Brot ist. Woher bekommen Sie Ihre Kraft? Woher bekommen Sie Lebensmut? Der Herr sagt, iss den Brief und fülle deinen Bauch mit dem. Heute werden wir mit manch anderem gefüllt. Stundenlang können wir die Zeitungen lesen. Stundenlang können wir vom Fernsehen sehen. Aber was von der Bibel? Daran erkennt man die Geistlichkeit eines Menschen. Denken Sie nur mal daran, wie viel Zeit Sie haben für das Wort Gottes. Das bedeutet nicht, dass Sie ein Kapitel nach dem anderen lesen können. Sie können ein Wort lesen und das wird so lebendig und ist eine Speise, nicht für einen Tag, für den Rest Ihres Lebens. Und schafft neues Leben, macht alles neu. Und wenn das Wort wirksam war, dann hat man die göttliche Autorität, um zu dem Nächsten zu gehen, um mit ihm darüber zu reden. Und dann wird das Wort Frucht bringen. Sagen Sie nicht, wir sind in Europa. Die europäische Zeit ist vorbei. Ich glaube das nicht. Ganz gewiss gibt es Zeiten des Segens. Aber ich glaube, dass auch heute noch, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, es genauso hier wirken kann, wie in irgendeinem anderen Ort der Welt. Fülle deinen Bauch mit dem. Heute Mittag waren wir zum Besuch bei einigen Freunden. Und dann hatten sie am Tisch einige Verse für uns. Und ich sagte, dies ist der schönsten Vers, den ich bekommen habe. Dies will ich als Text gebrauchen. Vor dem ich wieder zurückgehe nach Afrika, so Gott will ich einen Abend darüber predigen. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Wenn die Wolken, das ist im Prediger 11, Vers 3, wenn die Wolken voll sind, geben sie Regen auf die Erde, wenn sie voll sind. Wenn die Christen voll sind, dann gibt es Regen, dann gibt es Erweckung auf die Erde. Aber die Erde wird keinen Regen bekommen, wenn die Wolken leer sind. Und wir Christen sind die Wolken. Es ist dürr, es ist trocken in dieser Welt. Warum? Kein Regen. Wieso? Keine Wolken. Oder wenn die Wolken sind, sind sie nicht voll. Die sind nicht geladen. Und das war mir ein Wort Gottes. Und ich sagte, ach, wie wunderbar. Darüber möchte ich einen Vortrag halten. Wenn die Wolken voll sind, wann wird es eine Erweckung geben in der Schweiz, wenn die Wolken voll sind? Wer sind die Wolken? Das sind Sie. Es ist geistlicher Humbug zu reden von der Dürre, von der Trockenheit, wann das zuletzt geregnet hat, wann es die letzte Erweckung gegeben hat und wie elendig der Zustand ist und wie traurig und trostlos. Woran liegt es? Die Wolken sind nicht voll. Verstehen Sie das Wort? Voll. Es muss gefüllte Christen geben. Nicht halbe. Halb ist nicht voll. Die Bibel sagt weder Vollgeistes. Ein gefülltes Leben. Fülle deinen Bauch, ist das Wort Gottes, bis dein Bauch gefüllt ist. Werde Vollgeistes, nicht halb. Keine halbe Sache. Es muss eine ganze Sache sein. Wenn die Wolken gefüllt sind, dann gibt's Regen. Es liegt an den Wolken. Es liegt bei den Christen. Wenn die Wolken voll sind. Entschuldigen Sie, wenn ich immer wieder wiederhole. Immer wieder. Das wiederhole. Dies liegt mir schwer aufs Herz, dass Sie das kapieren. Ich möchte nicht nur reden, und das geht in ein Uhr und geht an der Uhr hinaus. Wann können wir ein Geisteswehen erwarten, wenn die Wolken voll sind? Wann können wir den Regen erwarten, wenn die Christen ein geisterfülltes Leben führen und es keine halbe Sache mehr ist? Wenn sie bereit sind, das, was Gott sagt, Gottes Wort aufzunehmen und sich mit dem Worte Gottes füllen, dann kommt der Segen. Dann können wir eine Erweckung erwarten, aber nicht vor dem. Und er sagt, iss, fülle deinen Bauch. Dann gehe nicht zu den Heiden, nicht zu den Außenstehenden, nicht zu den Nationen, dann gehe zu dem Hause Israels. Sehen Sie, wo es beginnt, im Hause Israel. Sagte Petrus nicht, es ist Zeit, dass das Gericht Gottes beim Hause Gottes beginnt. Da beginnt es. Ich sagte schon vor dem, ich weiß von keiner Erweckung. Sie können das nachforschen und nachgehen, ob es wohl eine Erweckung in der ganzen Kirchengeschichte gegeben hat, vor dem das Haus Gottes erweckt wurde. Vor dem es im Hause Gottes begann. Erweckung beginnt nie bei den Außenstehenden. Beginnt nicht bei den Nachbarn. Sondern bei denen, die sich Christen nennen. Es beginnt bei uns. Es sind nicht die Kommunisten, die uns im Wege stehen. Es sind nicht die Afrikaner, die uns im Wege stehen. Wer steht uns im Wege? Wir selbst. Das Haus Gottes, die Christenheit. Das ist immer so. Man kann das nicht fassen, ist aber so. Es ist eine Tatsache. Und jeder Mensch, der Erweckung erlebt hat, der wird davon zeugen, dass wenn Erweckung beginnt, dass es nicht nur bei den Christen beginnt, sondern bei den wenigen. Viele, die ein Studium gemacht haben davon und die Erweckung nicht nur studiert haben, sondern erlebt haben, die sagen, wenn ein Drittel der Gemeinde, wenn ein Drittel der Christenheit an dem Ort durchgehen mit dem Herrn, ist das ein hoher Prozentsatz. Wenn die Hälfte, wenn unter 10 Jungfrauen 5 weise sind und klug, das ist hier hochgerechnet. Sehr oft in Erweckungszeiten, und wir haben das erlebt, das bin ich Zeuge, wenn ein Drittel von denen, die sagen, wir wollen Erweckung haben, wirklich durchgehen mit dem Herrn, dann kann man staunen. Es kann noch, können noch weniger sein. Bei dem Gideon im Alten Testament waren es noch viel weniger. Viel weniger. Viele laufen nur mit. Viele sind nur dort. Weiß nicht warum, aus verschiedenen Gründen. Es ist nur ein kleiner Haufe, dem es wirklich ernst ist, der sagt so, ich gehe hindurch damit. Ich will das. Ich will, dass Gottes Wort an mir wirkt. Als bei uns in 66 wir um Erweckung baten, da sagten manche aus unserem Kreis, ach, warum sollen wir uns damit belästigen, mit Erweckung? Wir haben doch den Herrn Jesus aufgenommen. Wir haben doch unsere Bibelstunden. Wir singen doch. Und wir sind doch so glücklich. Warum sollen wir uns noch darum bekümmern und darüber sorgen? Sie verstanden es nicht. Ich sagte, ja, sie können sich zufrieden begeben, ich aber nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Schauen Sie nur mal um sich, was geschieht. Es gibt heute mehr Heiden, als denn es je gegeben hat in der ganzen Welt und in der ganzen Menschengeschichte. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Und nur ein Drittel der Gemeinde sagte, gut, wir sind bereit. Zwei Drittel sagte, nein, das ist zu extrem, sie gehen zu weit, nicht. Aber Gott sei Dank für den kleinen Haufen, für die, die gesagt haben, wir gehen hindurch. Sehen Sie, im Reiche Gottes geht es nicht um Quantität, nicht um die Menschenmenge, sondern um Qualität. Ich habe lieber zwei Männer vor der Erweckung und nach der Erweckung habe ich gesagt, lieber zwei Männer, die es ernst meinen mit Gott als 2000 halbe. Mit den Zweien werden wir mehr ausrichten in dieser Welt als mit den 2000 Lauen. Das schadet nichts. Falle, was fallen will. Aber wir brauchen Menschen, die es ernst meinen. Die keine halbe Sache machen, sondern so sagen, ein Ganzes. Und die das Wort aufgenommen haben und ihren Bauch gefüllt haben. Und was geschah, als sie das Wort Gottes an sich wirken ließen? Da ging der eine und versöhnte sich mit dem anderen. Da ging der andere und sagte, Schwester, Bruder, verzeih mir. Ich habe über dich geredet. Gott strafte das Afterreden. Der andere sagte, ich muss mich bekehren, da ist Bitterkeit und Groll in meinem Herzen. Der andere sagt, bei mir ist Hochmut und Stolz. Der andere sagt, da ist noch unbereinigte Sünde in meinem Leben. Und so machten die Menschen Frieden mit Gott und mit einem anderen. Und als die Wolken voll waren, da kam der Regen übers Land. Da begann der Geist Gottes zu wirken. Möge Gott schenken, dass dieses, was ich sage, nicht Torheit ist, sondern ein Brief, der durch die Hand Gottes aufgedeckt wird. Geöffnet, sodass sie das lesen können. Und der Prophet sagt, innen und außen konnte ich lesen. Und als er bereit war, den Brief aufzunehmen, da sagte er, es war mir das Süßeste, süßer als Honig. Und dann sagt Gott zu den Propheten im 7. Vers, aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich selbst nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat hartes Dirnen und verstockte Herzen. Kann man nicht fassen. Das Haus Israels will dich nicht hören, denn sie wollen mich selbst nicht hören. Als die Erweckung begann in Südafrika, erlauben Sie mir dieses zu sagen, habe ich gedacht, die ganze Christenheit in der Welt wird jubeln. Die ganze Christenheit wird sich freuen. Und wie enttäuscht war ich, als die Christenheit sich dagegen stellte. Konnte ich nicht fassen. Das Einzige, das mir zum Trost war, als ich den Herrn Jesus anschaute und sah, dass die sogenannten Geistlichen, die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer, ihn ans Kreuz schlugen. Und der Herr sagte, wenn sie mich so genannt haben, wie viel mir euch. 10 Jahre lang hat es gedauert, bevor die ersten Kirchen in Südafrika die Türen geöffnet haben. 10 Jahre lang. 13 Jahre, bevor fast alle Kirchen die Türen geöffnet haben. Aber es gibt heute noch viele in den Kirchen und in der Christenheit, die so sogar dagegen gehen. Aber das konnte ich nicht fassen. Ich dachte, was? Die ganze Welt, ein Weg für die Christenheit in der Welt. Aber es ist nicht geschehen. Gott sagt dem Propheten, das Haus Israel will dich nicht hören, nicht die Heiden. Das Haus Israel, die Christen. Das Volk Gottes will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Und was ist der Grund? Das Haus Israel hat hartes Dirnen und verstockte Herzen. Hartes Dirnen und verstockte Herzen. Sie wollen dich nicht hören, weil sie mich nicht hören wollen, sagte er. Es war in Amerika, in eine ganz, ganz reiche Kirche, die glänzte. Ein Neger, der ging in die Straße hinauf und da sah er diese wunderbare Kirche. Und es drängte ihm hineinzugehen. Und als er hineinging, er kam aus dem Staunen nicht heraus. Goldene, silberne Leuchte, alles glänzte. Solche Pracht war die Kirche für die Reichsten in der Stadt. Und in Amerika gibt es auch manche reiche Menschen. Und er ging ganz sanft durch diese Kirche hindurch und er sagte, ich will mich hier anschließen. Bei dieser Gemeinde. Und manche Neger sind so dunkel. Unsere Brüder, die hier sind, die sind längst nicht so dunkel, wie die sind. Und er ging gleich zum Pfarrhaus und sagte, ich melde mich gleich an. Mit dieser Gemeinde will ich mich anschließen. Klopfte an die Tür, der Pfarrer kam heraus. Guten Tag. Und Sie wissen ja, wie die Amerikaner reden, die haben wohl sicher nur gesagt, hi. So begrüßen sie sich. Ja, was möchten Sie? Da sagt der Neger, ich möchte ein Glied dieser Gemeinde werden. Der Pfarrer war so verlegen. Was sollte er diesem Neger sagen? Hatte eine weiße Gemeinde. Und was würde die Gemeinde sagen? Die wäre doch nicht dazu bereit, diesen schwarzen Neger aufzunehmen. Es war aber ein kluger Mann. Der Prediger. Sind nicht alle dumm, welche sind klug? Und der sagte, lieber Freund, vordem Sie sich hier anschließen, beten Sie ernstlich darum, ob es Gottes Wille ist. Suchen Sie das Angesicht des Herrn. Ob der Herr es wirklich zulässt, dass sie sich dieser Gemeinde anschließen. Gut, sagte, das ist guter Rat. Ich werde darüber beten und den Herrn Jesus fragen, was er mir sagt. Und der Neger kam nie wieder zurück. Nach langer Zeit ging diese Pfarrer in diese Stadt New York. Ich will Ihnen nicht sagen, wo das war. Vielleicht kommen Sie mal nach New York und dann stoßen Sie auf diese Gemeinde. Und der Pfarrer, als er in die Straße ging, um die Ecke, plötzlich lief er in diesen Mann, stieß auf diesen Mann. Sagt, du bist aber der Freund, der vor einiger Zeit zu mir gekommen ist, vor einigen Monaten. Ja, ja, ich bin das. Ja, aber Sie sind nicht wieder zurückgekommen. Sagt, ja, ich bin nicht. Ja, warum nicht? Ja, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Sie haben gesagt, ich soll da ernstlich drüber beten und das Herrn Angesicht suchen und um seinen Willen bitten. Und ja, was hat der Herr dann gesagt? Er sagt, oh, der Herr Jesus Der hat mir gesagt, sorge dich, kümmere dich nicht um die Gemeinde. Ich habe schon die letzten 20 Jahre versucht, da hineinzukommen. Es ist mir nicht gelungen. Sehen Sie? Der Prophet, Gott sagt zu dem Propheten, sie werden dich nicht hören, weil sie wollen mich nicht hören. Ihre Herzen sind verstockt. Harte Stirne haben sie. Verstockt warum? Vielleicht Schönheit und Pracht dieser Welt. Die Liebe zum Geld. Ich rede nie vom Geld, aber ich sage das nun. Das war vielleicht bei der Gemeinde so. Aber was ist es bei Ihnen? Sünde verstockt das Herz. Es gibt ein hartes Stirn. Da wollen wir uns nicht beugen. Den Willen Gottes nicht gelten lassen. Das sind Sachen in unserem Leben. Die wollen wir nicht fahren lassen. Sind nicht bereit, den niedrigen Weg zu gehen, uns zu beugen, zu verleugnen, alles zu entsagen, uns von ganzem Herzen zum Herrn wenden. Und es sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was vor dir ist. Er hatte den Brief vor ihm gelegt. Er sollte nicht aussuchen, er sollte nicht sagen, nein, dieses nicht. Sondern das. Nein, nicht dieses, so wie unartige Kinder. Nein, von dem Kohl will ich nicht, von dem Kraut will ich nicht, aber von dem Fleisch ja. Und davon ja, aber dieses nicht. Das, was Gott vor uns liegt, seinen Brief, seine Botschaft, sein Heiligwort, sollen wir aufnehmen und uns damit füllen. Nicht von uns stoßen, nicht kritisch sein und sagen, nein, das gilt nicht für mich, das ist nicht so gemeint, das ist wohl so gemeint, sondern aufnehmen und dass Gott an uns wirkt. In 66, vom Beginn der Erweckung, vor dem der geistliche Regen kam, dort in Südafrika, da habe ich den anderen Menschen vergessen. Und war mit mir selbst beschäftigt. Als ich das Wort Gottes aufnahm und das Wort Gottes wirksam war in meinem Leben, nicht als ich sagte, gilt dies oder gilt das nicht, das ist nicht für uns heute, das war für die ersten Christenheit, sondern das Wort Gottes, so wie es ist, aufnimmt und sagt, das soll gelten in meinem Leben. Gott soll regieren. Mein Leben soll schriftgemäß sein. Das Wort Gottes soll mich durchs Blut gehen. Mein ganzes Wesen, Herz und Sinne soll erfüllt sein mit dem Worte Gottes. Dann beginnt der Geist Gottes zu wirken. Dann können wir zu den Christen gehen. Wenn sie es auch nicht annehmen wollen, wir gehen zu ihnen. Da beginnt es. Und wenn es da begonnen hat, dann sagt Gott so, nun geh zu den Heiden. Bei Paulus, so wie bei Paulus. Als er den Brief aufnahm und der Saulus zu einem Paulus wurde und er zu den Juden ging, aber Gott ihm dann sagte so, die sind verstockten Herzens, Paulus, und haben eine harte Stirn. Nun geh zu den Heiden, ist er gegangen. Das ist der Weg, lieben Freunde. Das war mir auf dem Herzen, um Ihnen das heute Abend zu sagen. Ich bin nicht damit zufrieden, dass ich ein- oder zweimal im Jahr hier nach Europa komme und Ihnen einige Vorträge halte und dann wieder weggehe. Es ist mein heißes Flehen und mein Begehren, dass das Feuer, das dort brennt, auch hier brennen wird. Gehen Sie nicht dagegen. Manche sagen, das lässt sich nicht überpflanzen. Das lässt sich auch nicht überpflanzen. Aber die Wolken soll voll sein, dass der Regen kommt. Das Wort Gottes soll hier auch gelten, aufgenommen werden. Iss, fülle dein Bauch. Und dann gehe zum Haus Israel. Und dann wirke. Und dann wird Gott wirken. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dein heilig Wort uns offenbaren wollest. Nehme den Schleier hinweg, den Brief, den du deinen Propheten gebracht hast, hast du aufgedeckt, du hast ihn geöffnet und ihm gesagt, so, nun ist. Und er war gehorsam. Und als er ihn gegessen hatte und der Süße war als Honig, sagte so, nun gehe zu den anderen. Wir danken dir für dieses geistliche Geheimnis, das du uns offenbarst. Und wir danken dir, dass genauso wie in der frühesten Zeit und zu der Apostelzeit, auch heute noch, wenn dein heilig Wort gilt und wenn wir dir folgen und dein Wort aufnehmen, dann geschieht etwas. Und schenke, Herr, dass alle, die heute Abend hier zugegen sind, dieses kapieren, verstehen. Und dass es eine Wirklichkeit ist, dass jeder das erleben möge. Das Wort Gottes ist süßer als Honig. Amen.